gefährliche Gebete. Wir glauben hier daran, dass Gebete Kraft haben. Wir glauben daran, dass dein Gebet weitergeht als bis zur Zimmerdecke des Ortes oder des Raumes, in dem du dich befindest. Wir mögen das Gebet, wir glauben, dass Gebet ein großes Geschenk ist, weil wir mit dem lebendigen Gott sprechen dürfen, wie mit einem guten Freund. Und wir glauben daran, dass Gott dein Gebet ernst nimmt. Es gibt unterschiedliche Gebete. Es gibt sichere Gebete wie: Herr, segne mich. Herr, hilf mir, dass ich die Klausur am Montag bestehe. Herr, bitte schenke schönes Wetter, weil ich will heute Nachmittag mit meiner Familie grillen. Das sind sichere Gebete. Aber es gibt auch gefährliche Gebete. Das sind keine Gebete, vor denen du Angst haben musst. Aber es sind eben Gebete, bei denen du dir bewusst sein musst, wenn du das betest, dann bittest du Gott, etwas zu tun, was dich vermutlich aus deiner Komfortzone herausholt. Aber diese Gebete haben auch das Potenzial, dein Leben positiv zu verändern, grundlegend zu verändern. Diese Gebete sind positiv gefährliche Gebete. Und Kerstin hat gerade eben schon darüber gesprochen, worum es heute gehen wird, um welches Gebet es heute gehen wird. Ich finde, sie hat das wunderbar eingeleitet. Ich glaube, ich spreche heute über die größte Herausforderung, die du haben kannst, wenn du dich Christ nennst. Es wird um Aufgabe, Loslassen, Hingabe handeln heute. Wir sprechen heute über dieses gefährliche Gebet, was Jesus selbst auch gebetet hat. Was er uns nicht nur im Vaterunser gelehrt hat, sondern was er selbst auch gebetet hat. Und wir lesen davon im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 42. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Acht Worte, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Acht Worte, die dein Leben komplett auf den Kopf stellen können. Aber im positivsten Sinne, wie du es dir vorstellen kannst. Acht Worte. Ich weiß, Kerstin hat das gerade so gesagt, das ist eine herausfordernde Bitte, ein herausforderndes Gebet. Und vielleicht kannst du dir jetzt gerade noch gar nicht vorstellen, will ich das überhaupt, kann ich das überhaupt und ist das wirklich so positiv? Ist das wirklich ein positives Gebet, wenn das, was ich will, wenn ich sage, nee, nicht das, was ich will, sondern was du willst? Und ich persönlich bin auch einer, der immer wieder dahin kommt und sagt, wirklich Gott? Also wirklich das? Ich weiß nicht. Aber wenn ich dieses Gebet bete und wenn du dieses Gebet zu deiner Grundhaltung machst, dann wirst du sehen und dann wirst du erkennen und dann wirst du erleben, dass diese acht Worte nicht nur dein Leben auf den Kopf stellen, sondern dir das Leben geben, wonach du dich sehnst und was du wirklich willst. Als Jesus dieses Gebet gebetet hat, dann war er in einer sehr schwierigen Situation. Er betete das nicht, als er sich entscheiden musste, soll ich dieses Auto nehmen oder soll ich dieses Auto nehmen? Das kostet viel zu viel, das sieht nicht so schön aus. Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Er betete das nicht, als es um die Partnerin fürs Leben ging, so, Jesus, die kann ich heiraten, aber die ist viel schöner. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er betete dieses Gebet, als es wirklich um Leben und Tod ging. Er betete das im Garten Gethsemane. Er wusste, was jetzt kommt, das führt mich straight to the cross, direkt aufs Kreuz zu. Ich werde die nächsten Tage gefoltert werden, geschlagen werden und irgendwie werde ich irgendwann an diesem Kreuz festgenagelt hängen und sterben. Und er betete trotzdem, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, Gott. Er hatte mit Sicherheit tausend Ideen, wie es besser gehen würde. Aber er betete dieses Gebet. Was bedeutet dieses Gebet zu beten? Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Bedeutet das, bei all dem, was um uns herum ist, muss ich einfach es so hinnehmen, weil es ja Gottes Wille ist? Bei all der Krankheit, bei all den schwierigen Zeiten, bei all den erschreckenden Dingen, die in unserem Leben vorkommen, die finanziellen Nöte, die da sind, bedeutet das, Ja, Gott hat halt so gewollt, das ist einfach so und ach, okay, Gott, dein Wille, es ist ja nun mal deiner und ich nehme das alles so hin, resignierend und füge mich dem Ganzen. Ist es so gemeint? Also zunächst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass nicht alles, was um uns herum passiert, ich glaube sogar die wenigsten Dinge, die auf uns einpreschen, die wir so erleben, dass das unbedingt Gottes Wille ist. Ganz viel von dem, was wir erleben, ist menschengemacht, haben wir selbst zu verantworten. Hass, Krieg, Ausbeutung, Ausgrenzung, Unterdrückung, ja sogar die meisten Krankheiten. Also all das hat ja damit zu tun, wie wir mit uns umgehen, wie wir Menschen auf diesem Planeten leben. Das ist nicht Gottes Wille, was wir dort erleben. Und zweitens, dieses Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, das ist ja keine Aufgabe, das ist ja nichts Resignierendes. Dieses Gebet ist ja vielmehr eine Hinwendung zu Gott. Gerade in einer schwierigen Zeit bei Jesus, Leben und Tod, und er sagt, nicht das, was ich will, sondern du. Ich mag diese Situation nicht und ich würde sie gerne anders haben, aber ich weiß, dass du es besser hast. Herr, sag mir, was dein Weg ist und ich will ihn gehen, weil ich weiß, dann kommt das Beste dabei raus. Das ist was Aktives, eine aktive Zuwendung zu Gott in einer schwierigen Situation. Dieses Gebet ist eine aktive Zuwendung, eine Entscheidung, die Jesus trifft, in der Situation seines Lebens zu sagen, ich will das so nicht hinnehmen, sondern ich will das hinnehmen, was du willst. Und das, was ich gerade erlebe, ist echt schwierig. Und ich weiß, wenn ich mit dir unterwegs bin, schaffe ich das. Bei unserem heutigen Gebet geht es darum, dass wir uns, ja, dass wir darum bitten, dass Gott das tut, was ihm am Herzen liegt. Bei dem Gebet nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, geht es darum, dass Gott das tut, wonach er sich zutiefst sehnt, dass das Realität wird, was Gott Realität werden lassen möchte. Jesus betet dieses Gebet und er hat Angst. Er betet es und er will etwas anderes. Aber er betet dieses Gebet in einem tiefen Vertrauen, dass es das Beste für sein Leben ist, wenn er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt kannst du dich fragen, ja, aber Timo, wenn dieses Gebet doch so gut ist und wenn Gottes Wille doch das Beste ist, was mir passieren kann, warum ist dieses Gebet dann ein gefährliches Gebet? Das ist doch eher ein sicheres Gebet, weil es wird mir für das Beste sorgen, was mir passieren kann. Nun, weißt du, ich gehe fest davon aus, dass du auch die Situationen kennst, wo du eigentlich weißt, was gut und richtig ist und dich trotzdem fragst, will ich das? Ich weiß, das wäre jetzt richtig und ich weiß, das wäre jetzt gut, aber will ich das wirklich? Also will ich das? Denn es gibt da diese Linie. Es gibt da diese Linie, die in unserem Leben verläuft oder die durch unser Leben läuft. Eine Linie, und die trägt den Namen Glaube. Denn wenn du diese Linie übertrittst, dann brauchst du Vertrauen. Wenn du diese Linie übertrittst, dann kann das sein, dass du deine Komfortzone verlässt. Und immer wieder stehen wir vor diesen Situationen, wo es Glauben braucht, wo es Vertrauen braucht, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und genau diese Linie, von genau dieser Linie handelt das Gebet. Dieses gefährliche Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Denn diese Linie entscheidet, ich will es mal so sagen, ob du Christ bist oder Nachfolger. Hä, ist das nicht das Gleiche? Ich hoffe, es ist das Gleiche. Aber ich kenne viele Menschen, die sagen, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Und wenn ich sie frage, und wer ist Jesus für dich? Er ist mein Retter. Und ich sage, ja und Amen dazu. Und dann frage ich, aber ist er auch dein Herr? Denn wenn er dein Herr ist, dann heißt es, ich tue das, was ihm wichtig ist. Ich gehe dahin, wo er hingehen will. Ich tue das, was er sagt, was ich tun soll. Dann sage ich, du bist derjenige, der sagt, wie es weitergeht. Diese Linie ist die Linie zwischen meinem Willen und deinem Willen, Gott. Diese Linie hat deshalb große Bedeutung für unser Leben. Ich meine, wir kennen das alle. Kerstin sagte auch, ich kenne dieses Gebet, dein Wille geschehe. Aber ist uns diese Linie dabei immer bewusst, was diese Linie bedeutet, diese Grenze, die man da vielleicht überschreitet? Ich glaube, sie ist uns viel zu oft unbewusst. Denn achtet ihr immer auf das, was ihr hier singt? Achtet ihr darauf, was ihr hier singt? Man sagt ja, diese ganzen neueren Lobpreislieder, die haben nicht mehr so die Tiefe wie die Lieder von damals, die vor 50 oder 100 Jahren. Und ich finde, gut, das mag an einzelnen Stellen stimmen, aber für mich sind die schon tief genug. Denn ich finde es schon eine ganz schöne Sache, was ich da singe. Wenn ich zum Beispiel singe, weil du dein Leben für mich gabst, stehe ich vor dir, habe mich hingegeben. Ich gehöre dir. Sing das mal. Wir haben vorhin auch, ich gebe dir alles hin. Sing das mal. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Ich habe mich hingegeben, mein ganzes Leben. Sing das, geh nach Hause. Was würdest du denn sagen, wenn Gott plötzlich ankommt und sagt, klopf, 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 ich habe gehört, was du heute Morgen gesungen hast. Du hast dich mir hingegeben, dein Leben gehört mir. Klasse. Ich kann dich gut gebrauchen. Pack mal alle Sachen zusammen. Du gehst jetzt nach Afrika, du gehst nach Bayern. Wer will da hin? Ja, wer will da hin? Stell dir vor, Gott wird das machen. Wie würdest du reagieren? Du hast am Vormittag noch gesungen, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir alles hin. Ich will dir folgen, Herr. Alles gebe ich hin. Ehrlich? Ey, das ist super. Ich weiß, du sparst schon lange an diesen 50.000 auf deinem Konto, aber ich kann die jetzt gerade gut gebrauchen. Oh. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Okay, will ich gerne sein. Aber das und das und das solltest du sein lassen, weil das gefällt mir nicht. Ich weiß, dir macht das Spaß, aber wenn ich jetzt im Mittelpunkt bin, lass das bitte sein. Oh. Stell dir mal vor, Gott würde alles, was du sagst, ernst nehmen. Ich bin überzeugt davon, er tut das und er will dich ernst nehmen, aber willst du das? Willst du das, dass Gott dich ernst nimmt? Willst du das wirklich? Was willst du denn? Was willst du? Drei Möglichkeiten. Erstens, ich will, was ich will. Ich habe einen Plan für mein Leben und Gott soll ihn segnen. Wie oft beten wir das? Herr, du siehst, was wir uns vorgenommen haben, du siehst, was wir uns ausgedacht haben. Wir bitten dich, dass du uns Gelingen schenkst, wir bitten dich, dass du uns das segnest und dass das gut wird und dass du dabei bist. Das ist ja auch okay, wir beten das ständig. Ja? Und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Nur die Frage ist das, was wir geplant haben, ist das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir vorher abgecheckt, ob das auf dieser Seite der Linie ist, ob das auch sein Wille ist, ob das kompatibel ist mit seinem Plan. Denn ansonsten springen wir im Vater unser gleich zu Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber was kommt erst? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und dann kommt erst unser tägliches Brot gib uns heute. Mein Sohn Titus, der beherrscht das ja auch schon, dieses Prinzip. Ne? Der kommt nicht zu mir und fragt, Papa, kann ich ein Bonbon haben? Der kommt zu mir und sagt, Papa, ich kann ein Bonbon haben. Das ist genau die gleiche Weise. Ich will, was ich will. Und du hast es jetzt zu segnen. Zweite Möglichkeit, ich will, was Gott will, wenn. Ja Gott, wenn du mir zeigst, wie das funktionieren soll und wo das am Ende hinführt, wenn du mir zeigst, wo das Geld dafür herkommt. Gott, wenn du mir dafür erstmal diesen Job sicherst, dann kann ich auch. Wenn du mir die Zeit lässt, dass ich das alles erstmal erledige und in Ruhe beende, dann kann ich auch. Ja Gott, wenn, dann. Ich lebe nach diesem Prinzip viel häufiger, als ich will. Ich bin ein Mensch, der ganz, ganz, ganz viel Sicherheit braucht. Ich bin nicht der Typ, der immer so sagt, ja, Gott hat gesagt, also lass uns losmachen. Vielleicht kommt das manchmal so rüber. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ihr wirklich erahnen könnt, was das für mich für eine große Herausforderung war, als ich euch vor 3 Jahren irgendwie gesagt habe, ich glaube, wir sollten aus der Kaiserstraße 130 ausziehen. Und wir tun das jetzt. Das war für mich so ein Riesenschritt. Und jetzt der Bau, habe ich auch schon oft genug gesagt, ich habe auch immer wieder Angst davor. Was machen wir da eigentlich? Weil ich bin jemand, der möchte erst Sicherheiten haben. Ich möchte erst alles gelesen haben, was es zu solchen Schritten zu lesen gibt. Ich möchte mit Leuten gesprochen haben, die diese Schritte schon vor mir gegangen sind und mir genau erzählen können, was kann dabei schiefgehen, was muss ich beachten, wo kann ich schon im Vorhinein Fehler ausmerzen. Ich muss vorher eine Liste mit Pros und Kontras haben, um genau zu sehen, macht das wirklich Sinn und kann ich irgendwas... Ja Gott, wenn, dann. Aber ich habe jetzt in meinem Büro einen Zettel hängen, weil ich glaube, dass ich dadurch, durch dieses Handeln, durch dieses Gott, wenn, da begrenzt sich, glaube ich, Gott in seinen Möglichkeiten in meinem Leben. Und deswegen hängt in meinem Büro ein Zettel, den nimmt keiner wahr, aber ich weiß, dass er da hängt, dort steht, wir sollten so leben oder wir sollten mehr Angst davor haben, Möglichkeiten zu verpassen, als Fehler zu machen. Wir sollten mehr Angst davor haben, Möglichkeiten zu verpassen, als Fehler zu machen. Denn wir werden nie Gottes Bestes in unserem Leben sehen. Wir werden Gottes Bestes nicht in unserem Leben sehen, wenn wir Gott immer an unsere Bedingungen hängen. Weil dann wird Gott immer wieder uns dahin führen, wo wir merken, so, oh, das will ich aber vielleicht gar nicht. Und wir bremsen Gott so richtig aus. Okay, dann wird es jetzt schwierig. Ja, das will ich nicht. Dafür müsste erst mal, wenn, dann. Ich meine, ich könnte jetzt auch mal ganz krass fragen, als Jesus dieses Gebet gebetet hat, glaubt ihr, der wollte sterben? Nee. Aber er wusste, wenn ich Gott folge, wird daraus etwas Großartiges entstehen. Er hat die Welt gerettet. Er hat den Tod besiegt. Die dritte Möglichkeit, wie wir dieses Gebet beten können, ist, ich will, was Gott will. Punkt. Ich will, was Gott will. Punkt. Nachfolge ist für mich manchmal tatsächlich wie so ein Fallschirmsprung. Gott sagt mir etwas und ich steige mir ins Flugzeug und ich bin bereit zu springen. Und wenn ich springe, dann kommt erstmal große Panik auf. Wow, was passiert hier? Der Boden unter meinen Füßen ist komplett weg. Doch dann merkst du, dass dieser freie Fall vielleicht verrückt ist, aber wunderschön sein kann. Etwas total Tolles ist. Und du merkst, ich fliege. Ich fliege. Ich spüre deinen Wind, wie er mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, soweit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefen meiner Seele greift. Befreit sehe ich dich, wie du wirklich bist. Ich atme ein. Ich habe dich schon viel zu lange vermisst. Und weißt du, Gott hat dir auch einen Fallschirm auf den Rücken gesetzt. Und du kannst vertrauen, dass dieser Fallschirm funktioniert und dass er dich davor bewahrt, auf den Boden aufzuschlagen. Und wenn dieser Fallschirm aufgeht, dann wirst du es feiern, dass du gesprungen bist. Ich glaube, Nachfolge hat davon ganz viel. Als Jesus dieses Gebet betet, war er bereit, sein Leben zu geben, war er bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus hat das nicht passiv gemacht, sondern er ist aus einem Flugzeug gesprungen. Es war pures Vertrauen. Es war dieses Vertrauen, dass Gott mehr weiß und mehr kann als ich selber. Und ich glaube, es sind diese mutigen Gebete, die den Himmel auf die Erde holen. Die uns weiterbringen, die uns etwas erleben lassen. Und ich will dich heute ermutigen, dieses Gebet in der nächsten Woche zu beten. Das ist mein Wunsch mit dieser Predigtreihe, dass wir als Gemeinde gemeinsam mutig beten und dann uns überraschen lassen, was Gott tut. Doch ich will auch nicht, dass ihr diese Gebete leichtfertig betet. Denn es geht bei diesem Gebet um die Entscheidung, wo will ich stehen? Auf dieser Seite der Linie oder auf dieser Seite? Wo will ich leben? Wie will ich leben? Und mir sind in der Predigtvorbereitung 3 Begriffe nicht mehr aus dem Kopf gegangen. 3 Begriffe, die ich finde, es sind keine irgendwie komischen Begriffe, sondern ganz einfache Begriffe, aber die so viel Bedeutung haben für das Leben, die einfach nur krass sind. Und ich habe überlegt, boah, will ich darüber sprechen hier? Weil ich möchte ja, dass ihr noch Lust habt, das zu beten. Aber ich weiß auch, dass wir transparent und ehrlich damit umgehen sollten, was es bedeutet, zu sagen, ich trete über diese Linie. Und der erste Begriff, wenn ich bete, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, lautet Aufgabe. Aufgabe. Ich musste sofort daran denken, hier zu leben bedeutet, wie Abraham, die Möglichkeit besteht, dass Gott sagt, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandten und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Oh. Ich musste an Petrus denken, der sein sicheres Leben hatte als Fischer, da kannte er sich aus und dann kommt Jesus und sagt, komm, folg mir nach. Und Petrus war bereit, alles stehen und liegen zu lassen, einfach mitzugehen. Ich musste an Freunde von mir denken, die bereit waren, ihren Beruf aufzugeben, Sicherheiten aufzugeben, ohne dass sie wussten, wie es weitergeht, nur weil Gott sagt, ich habe was anderes mit euch vor und das ist der erste Schritt. Und ich denke so, wow, Heimat verlassen, Familie loslassen, Sicherheiten aufgeben. Ich meine, wenn ich im Taufkurs mit den Teilnehmern darüber spreche, was Nachfolge bedeutet, dann sage ich ihnen immer, weißt du, Jesus wird dich zu nichts zwingen, weil das macht Jesus nicht. Jesus zwingt niemanden zu irgendetwas. Es ist deine Entscheidung, ob du sagst, ich gebe dir mein Leben. Dein Wille soll jetzt geschehen. Aber wenn du das tust, dann kann dich das was kosten. Dann wird Jesus mit dir arbeiten und er möchte dein Leben verändern. Und das kann eben auch bedeuten, dass du bereit sein musst, Dinge loszulassen, Dinge aufzugeben in deinem Leben. Der Galaterbrief spricht an drei Stellen davon. In Galater 2, Vers 20 heißt es, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Wer ich bin und wer ich sein soll, meine Identität und was ich tue, das will jetzt Jesus bestimmen. Jesus ist jetzt derjenige, der das in den Händen hält. Ich muss bereit sein, ihm das Lenkrad in die Hand zu geben und wow, ich bin ein schlechter Beifahrer, ich fahre lieber selber. In Galater 5, 24, paar Seiten weiter heißt es dann, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Nicht mehr, was ich will, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne, worauf ich Lust habe, zählt, sondern was Gott will, was er in meinem Leben wachsen lassen will. Galater 6, 14, durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt, durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt, und ich bin für die Welt gekreuzigt. Nicht mehr, was andere denken, was andere wichtig halten. Nicht mehr, was andere mir sagen wollen. Nicht mehr, was für die anderen in und out ist, sondern was für Gott wichtig ist. Was für Gott, was Gott denkt, was bei Gott in und out ist, das soll in meinem Leben zählen. Wenn ich dieses Gebet bete, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann muss ich bereit sein, aufzugeben und loszulassen. Der zweite Begriff, Hingabe. Wenn wir beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann bin ich nicht nur bereit, Dinge loszulassen, sondern ich muss auch bereit sein, all das, was ich habe, Gott hinzuhalten und zu sagen, hier, gehört dir, jetzt mach du. Und ich habe das am Anfang schon angesprochen, was bedeutet das wirklich, ihm alles hinzugeben. Mach du damit, was du für richtig hältst. Das bedeutet, Gott, was willst du, dass ich damit tue, was ich hier habe? Es ist das, was in Matthäus 6, 33 steht. Wir kennen es mit, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und alles andere, alles Übrige wird euch dann dazugegeben. Ich habe nicht ohne Grund am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass das die größte Herausforderung für uns als Christen ist, Hingabe zu leben. Weil es geht um die drei wichtigsten Dinge, die uns am liebsten sind, die uns für uns am meisten auch begrenzt sind und wo sich das ganze Leben drum dreht. Meine Kraft, meine Zeit und ja, mein Geld. Darum dreht sich das ganze Leben. Wofür will ich Zeit haben? Wofür habe ich überhaupt Kraft? Wo habe ich Lust drauf? Und was mache ich mit meinem Geld? Und wenn ich dich jetzt frage, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, auf welcher Seite der Linie liegt es? Auf welcher Seite der Linie liegen diese drei Sachen? Ich finde, das ist nicht so einfach. Ich finde, es ist viel zu einfacher zu sagen, oh Gott, ich habe übrigens was übrig. Was willst du damit machen? Ich habe noch was übrig. Was willst du damit machen? Gott will aber nicht unsere Reste, er will das Beste. Oh, was bedeutet das für meine Zeit, die ich habe? Es bedeutet nicht, keine Sorge, dass ihr jetzt irgendwie alles, was ihr an Zeit habt, in die Gemeinde investiert oder bestenfalls hier in der Ruhrkirche mitarbeitet. Das meint es nicht. Es bedeutet, hier Gott, was soll ich mit der Zeit tun? Was ist dir wichtig, dass ich mit meiner Zeit anfange, wofür ich mir Zeit nehme? Was ist dir wichtig? Und ich kann dir sagen, du bist ihm wichtig. Deine Familie ist ihm wichtig. Und er hat in dein Leben und auf dein Leben eine Berufung gelegt. Und ihm ist es wichtig, dass du die lebst. Aber nicht alles, was in deinem Kalender steht, passt zu diesen Dingen. Und es gilt zu fragen, womit fülle ich meinen Kalender, wenn es darum geht, was Gott wichtig ist. Was bedeutet es, Gott meine Kraft hinzuhalten? Ich persönlich bin überzeugt davon, dass niemand dazu berufen ist, am Reich Gottes nur teilzunehmen, also in dem Sinne, dass ich zuschaue und gucke, oh, was Gott alles Tolles macht hier in der Gemeinde, was Gott alles Tolles macht da draußen, bei dem und bei der und in dem Missionsgebiet, was Gott alles, ich glaube fest, dass Gott eine Berufung für jeden Einzelnen hat, am Reich Gottes mitzumachen, mitzuerleben, was Gott tut. Ich glaube, dass Gott für jeden eine Berufung hat und will durch dich, mit dir und in dir sein Reich bauen. Ich glaube, dass wir wirklich das Leben, was Gott uns schenken will, erst finden, erst erleben, erst erkennen, wenn wir mitmachen, wenn wir dabei sein. Und das bedeutet, alles, was ich tue, sollte Gott ehren. Alles, was ich tue, was tue ich an meinem Arbeitsplatz? Was tue ich in meiner Familie? Was tue ich in meiner Freizeit? Was tue ich mit meinen Freunden? Was tue ich für meine Freunde? Was tue ich? Alles sollte Gott ehren. Das bedeutet, meine Kraft geht da hinein in Gottes Willen. Und mein Geld, darüber reden wir nicht gerne. Das ist so. Aber Jesus hat über nicht so viel geredet wie über das Geld. Weil ja, Gott ist hinter deinem Geld her. Er ist hinter deinem Geld her, nicht weil er es braucht, sondern weil du das brauchst, dass er dahinterher ist. Weil Gott weiß, entweder hängt dein Herz an dem Geld, an diesen vermeintlichen Sicherheiten, oder dein Herz hängt an ihm. Also er ist hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herzen her ist. Und manchmal höre ich das so, ja, ich kann nichts geben von meinem Geld, aber ich gebe ein bisschen mehr von meiner Zeit. Und wenn du Hingabe so definierst, so von wegen, davon habe ich nichts, aber ich kann hier was hingeben, dann denkst du immer noch, du müsstest Gott irgendwas leisten. Du müsstest ihm irgendwas hinhalten, um ihn zufriedenzustellen. Aber es geht dabei nicht darum, dass Gott dein Geld braucht oder irgendwas anderes. Es geht dabei um dich. Du musst gar nichts, du musst nichts. Es ist eine Entscheidung, will ich hier sein oder will ich hier sein? Darum geht es. Wenn ich dieses Gebet bete, muss ich mir bewusst sein, bin ich bereit hinzuhalten. Doch wenn ich bereit bin aufzugeben, wenn ich bereit bin hinzugeben, dann gilt diesem Gebet auch eine großartige Zusage. Und das ist der dritte Begriff, der mir kam bei diesem Gebet. Wenn wir dieses Gebet beten, dann fordert das nicht nur was von mir, sondern es gibt mir etwas, nämlich das Leben, in dem Gott wirkt, wo sein Wille geschieht. Ich denke an die ganzen Geschichten, die ich in der Bibel lese. Das sind nicht nur Geschichten von Menschen, die hatten kein einfacheres Leben als du, kein besseres Leben, manchmal sogar ein viel herausfordernderes Leben. Aber ich schaue in die Leben von zum Beispiel Josef, ich schaue in das Leben von Daniel, die wirklich standhaft gesagt haben, nicht das, was ich mir jetzt vielleicht als einfacher und schöner vorstelle, soll geschehen, sondern ich will das tun, was Gott von mir will, ich will ihm treu sein. Und die hatten kein schönes, leichtes Leben, aber wenn du diese Geschichten liest, dann gerätst du ins Staunen, was Gott daraus gemacht hat und wie er dieses Leben genutzt hat. Ich brauche nur auf Jesus schauen und ich sehe, was passiert, wenn Gottes Wille geschieht. Denn dann, da wo Jesus hinkam, da geschahen Wunder. Da wurden Leben verändert. Da kam der Himmel auf die Erde. Da, wo ich bereit bin, über diese Linie zu treten und mich entscheide, so zu leben, dieses Gebet auch zu sprechen für mein Leben, da sage ich, dein Wille soll geschehen, dein Wille zu Heil und Heilung, dein Wille, wo selbst ich mit meiner Schwachheit, mit meinen Fehlern, mit meiner Schuld Vergebung finde, dein Wille, der Gnade, Liebe und Vergebung und Hoffnung bedeutet, dein Wille, der mir Leben schenken will, wahres Leben, Leben im Überfluss, dein Wille soll geschehen. Diese Zusagen sollen wahr werden. Darum geht es bei diesem Gebet. Gott, setze du dich durch, das, was du versprochen hast. Und im Prinzip, das müssen wir uns jetzt ja auch mal klar machen, geht es bei diesem Gebet gar nicht so sehr um eine Bitte. So, bitte mach das. Bitte, dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Eigentlich geht es bei diesem Gebet um eine Sehnsucht, ein Ausstrecken, ein Hinhalten, eine Entscheidung. Denn hey, wir müssen Gott nicht dazu überreden, dass sein Reich kommt, dass sein Reich gebaut will. Das will er mehr als der frömmste Mensch auf diesem Planeten. Und er wird sein Reich bauen. Die Frage ist nur, bin ich dabei oder nicht? Darf sein Reich auch in meinem Leben kommen? Darf auch in meinem Leben der Himmel auf die Erde kommen? Wir stehen immer wieder vor dieser Linie und müssen uns entscheiden, was will ich? Und ich möchte euch ermutigen, die nächste Woche mal ganz bewusst zu beten. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In meinem Leben, in meiner Familie, in der Beziehung, in der ich lebe, in dem, wie ich mit meinen Kindern umgehe, in der Art und Weise, wie ich an der Arbeit handel, wie ich Menschen begegne. Vater, dein Wille geschehe auch in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Vater, dein Wille geschehe. Und ich kann dir sagen, niemand weiß so sehr wie Jesus, dass das keine einfache Bitte ist. Jesus versteht, dass es schwierig ist, das zu beten. Und wahrscheinlich war Jesus derjenige, der auch die schlimmsten Folgen von diesem Gebet hatte. Aber gefährliche Gebete sind eben die Gebete, die den Himmel auf die Erde holen. Und ja, das kann bedeuten, dass du was aufgeben musst, etwas loslassen musst, dich von etwas trennen musst. Es kann bedeuten, dass Gott sagt, halt mir das hin. Ich weiß, du hattest andere Pläne damit, aber ich möchte da gerne etwas draus machen. Doch wisst ihr, als Jesus dieses Gebet gesprochen hat, im Garten Gethsemane, wisst ihr, was direkt nach diesem Gebet zu lesen ist? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Da, wo du dich Gott hinwendest, bist du nicht alleine. Der sagt nicht so, das will ich jetzt, sieh mal zu, wie du es machst, sondern er sagt, ich bin da und ich möchte dir zeigen, was mein Wille ist. Und ich bin an deiner Seite. Und da, wo du an deine Grenzen kommst, da will ich stark sein. Du gehst diesen Schritt nicht alleine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wenn du dich Gott zuwendest, ist er voll dabei. Und nochmal, ich glaube nicht, dass alles, was in unserem Leben passiert, Gottes Wille ist. Aber ich glaube, dass Gott in allem, was um uns herum passiert, dafür sorgen kann, dass sein Wille zum Ziel kommt. Und hier ist das Gebet nochmal. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. 8 Worte, die dein Leben auf den Kopf stellen können. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr dieses Gebet mitbetet. In der nächsten Zeit, am besten immer. Und es einfach mal ausprobiert, was da passiert. Und ich weiß, dass das keine leichte Kost ist. Und ich weiß, dass diese Predigtreihe teilweise wieder ganz schön herausfordernd ist und unbequem ist. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt als Kirche, dass wir wollen, dass jeder Mensch in das Leben wächst, in dem Leben wachsen kann, was Jesus für uns hat. Und das ist auch mein Gebet, auch mein Wunsch. Und deswegen möchte ich dich jetzt noch einmal herausfordern. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben. Und in dieser Stille lade ich dich ein, über 3 Fragen nachzudenken, dem mal nachzugehen. Diese Fragen lauten wie folgt. Willst du dieses Gebet beten? Damit meine ich, was willst du? Frag dich doch mal, was du willst. Auf welcher Seite willst du stehen? Denn das muss erstmal entschieden werden. Und das sollte keine fromme Antwort sein. Frag dich doch mal, was will ich? Will ich das, was ich will? Will ich, was Gott will, wenn? Oder will ich, was Gott will, Punkt? Die zweite Frage, wo bzw. wieso fällt es dir schwer? Wisst ihr, wenn du darüber nachdenkst, wo fällt es mir schwer, dann wird jeder von euch sofort eine Sache im Kopf haben. Sofort eine Sache. Das ist einfach so, weil man genau weiß, wo fällt es mir schwer, Gott machen zu lassen. Und dann denk doch mal drüber nach, warum fällt mir das so schwer? Frag Gott mal, Gott, was ist das Problem? Und dann hör doch mal hin. Vielleicht ist das jetzt dein Nachgehen dieser Predigt. Warum fällt mir das immer wieder so schwer? Weil du die ganze Zeit darüber nachgedacht hast in dieser Predigt, dass diese eine Sache, da kann ich das nicht. Und die dritte Frage, und diese Fragen sind für eine kurze Stille herausfordernd, das weiß ich, kannst du auch mit nach Hause nehmen, aber was wäre der kleinste Schritt über die Linie und wie kannst du ihn in der kommenden Woche gehen? Was wäre der kleinste Schritt über die Linie und wie kannst du ihn in der nächsten Woche gehen? Und wenn du diesen Schritt hast, mache ich dir Mut, dass du diesen Schritt jemanden nennst. Dass du nach dem Gottesdienst nicht gleich ins Gespräch gehst darüber, dass irgendwie, was weiß ich, beim Fußball oder ich weiß nicht, sprecht nicht gleich darüber, sondern vielleicht drehst du dich zu deinem Nachbarn nach dem Gottesdienst um und sagst, weißt du, ich glaube, ich soll diesen kleinen Schritt tun und ich nenne ihn dir jetzt, damit ich weiß, dass ich es jemandem gesagt habe und dann die Verpflichtung höher ist. Weil es bringt dich dahin, dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Ein Moment Stille zum Nachdenken und ich schließe sie gleich mit einem Gebet ab. Jesus, wenn wir beten, dein Wille geschehe, nicht unser Wille, dann ist es kein leichtes Gebet, sondern das kostet uns was. Aber ich brauche nicht in die Bibel zu schauen, sondern ich kann um mich herum schauen und ich sehe Menschen, die dieses Gebet beten und die dieses Gebet leben, mit Leidenschaft, mit Hingabe, die ein Leben leben, wo du Segen schenkst. Das ist nicht weit weg. Das ist keine Theorie, das ist lebendig, das ist Realität, das in diesem Gebet und in unseren Gebeten Kraft steckt. Und du hast die Gebete und die Gedanken und das Nachgehen gesehen von jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir Ermutigung brauchen. Du siehst, wo Zweifel sind. Du siehst, wo wir Sorgen haben, wo wir Sicherheiten uns wünschen. Und ich bitte dich, dass du Antworten schenkst. Ich bitte dich, dass du zeigst, dass du Gebet ernst nimmst. Ich bitte dich, dass du hilfst, dieses Gebet zu beten in der kommenden Woche. Und dass wir erfahren, dass dieser Mut sich lohnt. Danke, Jesus.